So, Simon, machst du mal zu? Hast du deins ausgeschaltet, oder? Nee, das ist es nicht. Das kannst du mal aus deinem Dings, just take yours out when it works. Wir wollen beten, bevor wir weitermachen. Beten wir zusammen. Wer aufstehen will, kann dazu aufstehen. Großer himmlischer Vater, Gott, du bist der mächtige Schöpfer des Universums. Du bist der Gott, der uns durch und durch kennt. Du bist der Gott, der uns trotz aller unserer Macken und Probleme liebt, für uns sorgt. Du bist der gerechte, heilige Gott, der eines Tages Gericht hält durch deinen Sohn Jesus Christus. Du hast uns dein Wort gegeben, auf das wir wirklich was lernen können. Über dich, über deine Wege, über dein Wesen, was du willst. Danke. Himmlischer Vater, dafür und schenk uns bitte Ohren, die wirklich ganz weit offen für dich sind. Herzen, Augen, wir wollen dich sehen, klarer erkennen, klarer verstehen. Danke, Herr, für deine Liebe, die du auch durch in deinem Wort so, es sprudelt daraus. Schenk uns Augen, um das zu sehen, was du uns sagen willst jetzt. Amen. Könnt ihr euch wieder setzen? Ich bin heute Morgen hierher gefahren mit dem Fahrrad. Und da merkte ich, langsam wird es Zeit umzuschalten. Ja, morgens ist es schon kühler. Frisch, richtig. Ja, bald müssen wir die Sommersachen wohl wegpacken. Jetzt sind wieder alle da, aus dem Urlaub oder wo auch immer. Wir schalten jetzt auch um in einen, also die letzten Wochen hatten wir immer wieder einzelne Themen, aber jetzt schalten wir um und wir wollen jetzt die nächsten Wochen, Monate uns den Römerbrief genauer anschauen. Der Römerbrief ist wirklich interessant, sehr herausfordernd, wie Karl es auch sagte. Manche Abschnitte sind wirklich nicht sehr leicht verständlich. Aber es gibt wirklich, ich sag mal, einfach Diamanten mittendrin, die man dann finden kann, Juwelen in seinem Wort. Wir alle kennen den Römerbrief. Manche haben so ihre Lieblingsverse aus der Schrift, aus diesem Buch. Hat jemand einen Lieblingsvers aus diesem Buch? Dorothea? Weißt du, was das heißt? Ja, okay. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Ja. Noch jemand? Hat jemand dann?
Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein?
Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Die bekanntesten, die nenne ich einfach hier so. Der Lohn der Sünde ist der Tod, das Geschenk Gottes, das ewige Leben in Christus Jesus. Wunderbare Verheißung. Ein Geschenk des Lebens. Wir wissen, dass denen, ist es ja, was Dorothea sagte, denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Nicht bei denen, die Gott lieben, alles Dinge gut sind, sondern alles Dinge zum Guten dienen. Dass Gott das Gute aus allem macht, was uns geschieht. Was Cindy gerade zitiert hat. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und dann, auch einer meiner Lieblingsstellen, nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unseren Herrn. Wir werden einige dieser Stellen bestimmt wiedersehen. Vielleicht mehrmals, schauen wir mal. Aber diese tolle Verse zeigen uns, es lohnt sich, wirklich in diesen Brief einzusteigen. Und was ich heute vorhabe, ist einfach nicht gleich loszulegen, sondern wie jemand sagte, den ich mal hörte, er sagte, wenn du einen Brief lesen willst, zuerst ist es gut, mal so ein bisschen wie ein Flugzeug rüber zu fliegen, um das Ganze zu sehen, bevor du in die einzelnen Orte steigst. So möchte ich das heute auch machen. Und zwar, wie es gesagt ist, dieser Brief ist nicht in einem Vakuum entstanden. Es gab einen Schreiber, Paulus. Es gab einen Empfänger, eine Gemeinde in Rom. Und da kommt die erste Frage, wie ist diese Gemeinde entstanden? Und letztlich ist die Antwort, ich weiß nicht. Also Paulus hat es auf jeden Fall nicht gegründet. Und wir wissen nicht, wie das passiert ist. Wir können nur Vermutungen anstellen. Zum Beispiel sehen wir in Apostelgeschichte 2 zu Pfingsten, als die Gemeinde gegründet wurde, ins Leben gerufen wurde, durch den Heiligen Geist kam, da wird erwähnt, einfach wie viele Leute da waren. Und ich lese die nicht alle, das ist ja schon ein Akt an sich. Aber mittendrin siehst du, eine Gruppe sind die hier weilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten. Also Proselyten sind Heiden, Nichtjuden, die Juden geworden sind. Also die gehörten auch zu denen, die das alles mitbekommen haben, was am Pfingsten geschehen war. Nun kann es sein, dass manche von denen irgendwann dann wieder zurück nach Hause gekehrt sind. Spätestens denke ich mal, es wird auch erwähnt, dass wirklich die meisten da geblieben sind, einfach um mehr von den Aposteln zu lernen und die Gemeinschaft miteinander war so toll. Aber irgendwann, ja, im Römer oder beziehungsweise in Apostelgeschichte 8, da fängt die erste Verfolgung an. Da geht Saulus von Haus zu Haus und nimmt die gefangen, die gläubig waren. Und da steht einfach, die wurden zerstreut und überall, wo sie hingingen, haben sie von dem Evangelium gepredigt. Zusätzlich war das einfach eine Tatsache, dass damals das Reisen sehr einfach war, beziehungsweise sehr viel passiert ist. Hier ist eine Karte, die jemand gemacht hat, über Handelsrouten. Die Römer, also dieses das Braune war eben ihr Reich, weiß nicht genau, wo das ist, aber auf jeden Fall diese verschiedenen Linien sind Handelsrouten, die dadurch ermöglicht wurde, dass die Römer zuerst mal sagten, wir müssen mit unseren Beamten überall hinkommen, mit unseren Soldaten irgendwo hinkommen. Also haben sie selbst Straßen gebaut, sie haben Schiffe gehabt. Und dann haben sie gesagt, wir müssen auch für diese Routen eine Sicherheit geben, damit unsere Beamten durchkommen. Und dadurch konnten die Händler auch durchkommen. Und die Reisenden, und so war sehr viele Reisetätigkeiten. Es kann gut sein, dass Leute dann eben irgendwo das Evangelium gehört haben und dann weitergezogen sind. Was immer geschah, da wird schon in den ersten Jahren danach entstand eine Gemeinde in Rom, die laut Paulus nach einiger Zeit, wo das bekannt wird. Paulus sagt in diesem Brief am Anfang, die Nachricht von eurem Glauben verbreitet sich in der ganzen Welt. Das heißt, es war eine Gemeinde, die wirklich lebendig war und am Wachsen war. Und Paulus lobt sie dafür. Ja. Wäre nicht schlecht, wenn man so eine Nachricht bekommt über die Gemeinde, oder? Über das eigene Leben. Nun, da kommt auch die Frage, wenn man darüber nachdenkt, Paulus schreibt an diese Gemeinde, ja, warum schreibt er eigentlich? Er kennt die Gemeinde gar nicht. Beziehungsweise war nie da. Und das ist auch ein Anlass für sein Schreiben. Im Kapitel 15 sagt er, Paulus sagt, ich habe vor, nach Spanien zu reisen, auf dem Weg dorthin, will ich in Rom halt machen und wenn ich die Gemeinschaft mit euch eine Weile genossen habe, könnt ihr mich wieder auf die Reise schicken. Gehen wir zurück zu dieser Karte, wenn ich die habe hier. Ja. Paulus fing seine Missionstätigkeit in was wie man heute die Türkei nennt. Wenn man da ganz in die Ecke vom Mittelmeer sieht, da ist Antiochia in Syrien. Da hat er seine Arbeit begonnen. Von da ging er zuerst nach Zypern und dann zu den anderen Ländern, also Kleine Asien damals hieß es, und dann nach in Griechenland. Und irgendwann sagte er, okay, also und dann ging er immer wieder mal zurück zu Antiochien. Und irgendwann sagte er, ja, das ist jetzt alles nicht mehr neu. Da sind schon Gemeinden, da sind schon Leute am Arbeiten. Er will, sucht sich eine neue Herausforderung. Und sagt Spanien. Und ich stelle mir das einfach so vor, genauso wie Antiochien im östlichen Mittelmeerraum war für ihn, so einen praktischen Standpunkt, wovon er ausgehen konnte, so dachte er, könnte auch Rom für das westliche Teil. Damit er nach Spanien kann und dann, Paulus hatte sehr viele Ideen, die er verwirklichen wollte. Es gab aber noch einen Anlass dazu, diesen Brief zu schreiben. Und das war einfach eine grundsätzliche Sorge, die Paulus hatte, um die Gemeinden, selbst die Gemeinden, die er gegründet hat und die er nicht gegründet hat. Das wird deutlich, vor allem im Korintherbrief. Da sieht man das hier, wo er schreibt, und ganz am Anfang sagt er, ich rufe euch auf, seid einig, bildet keine Gruppen, die sich gegenseitig bekämpfen, haltet in gleicher Gesinnung mit Überzeugung zusammen. Es ging Paulus um die Einigkeit, um Menschen, die sich nicht die ganze Zeit streiten, nicht feindselig gegenüber sind, nicht kleine Klickchen bilden, die alles kaputt machen. Das wollte er nicht. Diese Botschaft brauchten die Korinther dringend, denn die hatten genau das Problem. Genauso im Philipperbrief sagt er dasselbe. Er sagt in dem Kapitel 2, bei euch gibt es doch das ermutigende Wort im Auftrag von Christus. Es gibt den tröstenden Zuspruch, der aus der Liebe kommt. Es gibt Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Es gibt herzliches Erbarmen. Dann macht mich vollends glücklich und habt alle dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe und Eintracht, verfolgt dasselbe Ziel. Paulus erinnert sie daran, was sie in Jesus hatten. Dieses Wort von Christus haben sie, Zuspruch von ihm, die Liebe, die sie haben von Gott. Und dann sagt er, ja, jetzt, das ist sein Teil, das hat er euch gegeben, jetzt euer Teil. Liebt einander, seid einig, streitet euch nicht. Das war wirklich ein wichtiges Anliegen. Und das war ein Anliegen auch in Rom. Denn Rom hat eine besondere Herausforderung, die Gemeinde. Und zwar, wir wissen, im Jahr 49, der Kaiser Claudius, er hatte ein Dekret erlassen, aus welchen Gründen weiß ich nicht, aber alle Juden müssen Rom verlassen. Alle Juden mussten weg. Und das betrafen natürlich auch die Juden, die Christen geworden sind. Das heißt, auf einmal in den Gemeinden waren die Juden, die, ich weiß nicht, ob die sind Leiter, leitende Leute waren oder was auch immer, die waren weg. Auf einmal hast du die Hälfte der Leute weg oder mehr. Fünf Jahre lang mussten sie irgendwo anders hin. Wir lesen sogar in Apostelgeschichte 18, wie Paulus ein Ehepaar kennt, Juden-Christen, die aus Rom weggehen mussten. Die hießen Priscille und Aquila. Und der Grund war dieses Dekret von Claudius. Und diese Christen in Rom mussten dann lernen, okay, und überlegen, wie kommen wir damit zurecht? Und in dieser Zeit sind sie gewachsen in ihrem Glauben, sind neue dazugekommen. Sie haben sich damit angefreundet innerhalb von 5 Jahren. Kann sehr viel passieren. Und dann kam ein gewisser Nero. Nero hat Claudius nämlich vergiftet, damit er Kaiser werden konnte. Und Nero hat dieses Dekret aufgehoben. Da konnten die Juden wie Christen wieder zurück. Beziehungsweise alle Juden eigentlich. Und das muss man sich vorstellen. Jetzt kommen die Juden Christen zurück. Und was sie in Erinnerung haben, ist eine Gemeinde, wo sie in der Mehrheit waren, wo sie im Grunde genommen praktisch das geleitet haben und nach ihrer Nase, es hört sich negativ an, aber die haben das halt geleitet und gemacht, wie sie wollten, wie sie es für gut hielten. Nach 5 Jahren sieht es anders aus. Da sind Leute, die sie gar nicht kennen, was Grund für Freude ist. Es ist toll, dass neue Leute dazukommen, das will man auch. Aber dadurch ist eine andere Gemeinde. Nicht die Gemeinde, die man sonst kannte. Es ist nicht dasselbe. Vielleicht wisst ihr auch davon, wenn ihr eine Gemeinde habt zu Hause und die geht weg und dann nach einigen Jahren kommt ihr zurück und merkt, es ist nicht alles gleich, was auch gut so ist. Ja, wir wachsen, sie wachsen. Aber dadurch entstehen Spannungen. Wie gehen sie jetzt miteinander um? Wer hat das Sagen? Welche Schwerpunkte wollen wir setzen? Damit müssen sie sich auseinandersetzen. Ich nehme an, dass Paulus das weiß oder ahnen kann. Und weil dieses Ehepaar, mit dem er gearbeitet hat, wieder in Rom ist, vielleicht hört er sogar von denen, dass es ja nicht so einfach ist. Und so sagt er auch in Römer 15, wir werden da eine längere Stelle haben, nehmt einander an, gleich wie Christus uns angenommen hat zur Ehre Gottes. Eine Aufforderung. Was daraus schließt, die hatten Schwierigkeiten, damit einander anzunehmen. Aber diese Betonung von Paulus, man muss einfach sagen, es war ihm sehr wichtig. Was ich meine damit und glaube, Paulus auch meinte, ist nicht, dass alle die gleichen Überzeugungen haben müssen. Das ist keine Einigkeit, das ist Gleichschalterei. Einigkeit haben wir, haben alle dasselbe Ziel. Wir wollen dahin, wir wollen Jesus nachfolgen. Über alles. Und dabei, was ist die Haltung, die ich habe zu meinen Geschwistern? Wie sehe ich sie? Vielleicht hat Paulus an diese Worte von Jesus gedacht. Ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eure Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus hat hier es klar ausgesagt, wie wir miteinander umgehen, das werden andere mitbekommen. Wenn Geschwister einander beschäbig und beschämend behandeln, dann wirft das ein schlechtes Licht auf die Botschaft. Und das ist zu Genüge passiert in dieser Welt, in Gemeinden, wo Menschen ihre eigenen Interesse, ihre eigenen, was auch immer, Steckenpferde sie hatten, das so geritten haben und zum Schaden der Gemeinde, was andere, das geschieht nicht in einem Vakuum, da sehen andere das. Und es war Paulus wichtig, sehr wichtig, dass die Gemeinden damals, wo das Christentum wirklich neu war, dass da wirklich nichts auszusetzen ist an ihrem Verhalten untereinander. Ihre Einstellung zueinander. Und da werden wir noch mal zukommen. Jetzt, immer wieder mal sehen wir diesen Schwerpunkt. Und es gibt, ich will noch kurz anschneiden, einen dritten Grund, weil ich denke, es ist auch sehr wichtig, wenn wir diesen Brief lesen. Hat mit dem ersten zu tun, Paulus will dahin. Aber Paulus hat über die Jahre einen gewissen Ruf bekommen. Unter den Juden, die nicht an Jesus glaubten. Sie haben natürlich alles Mögliche über ihn verbreitet. Und wenn Paulus irgendwo hinkommt und von Jesus predigt, und diese frohe Botschaft, da ging er wohin zuerst? In die Synagoge. Und redete mit den Juden. Und die ihn, also immer wieder sieht man, wie sie, vor allem die führenden Leute dort, ihn abgelehnt haben. Die Botschaft abgelehnt haben. Ja? Und wie willst du verhindern, dass diese Botschaft nicht mehr weitergeht? Du redest denen schlechter, als sie erzählt. Und so haben sie immer wieder Gerüchte über Paulus verbreitet. Ja. Er hat das selbst erlebt in Apostelgeschichte 21, wo er nach Jerusalem kam. Er wollte eigentlich nur eine Spende von den Gemeinden in Griechenland nach Jerusalem bringen für die armen Christen dort, die Geschwister dort, die arm waren. Und als er einfach in der Stadt unterwegs war, hat nichts getan. Da sahen ihn Leute und sahen ihre Gelegenheit. Sie sagen, Männer von Israel, hilf uns. Das ist der Verräter, der überall unter allen Menschen Lehren verbreitet, die gegen unser Volk sind, gegen das Gesetz sind, gegen diesen Tempel gerichtet sind. Das war der Ruf, der Paulus hatte. Und so werden wir in den nächsten Wochen sehen, wie Paulus diese schlechten Gerüchte widerspricht. Dass er nicht gegen sein Volk ist. Dass er nicht gegen die Lehren aus dem Alten Testament sind. Dass er nicht gegen den Tempel gerichtet ist. Und da sagt er eigentlich mehr in diesem Brief als in allen anderen darüber. Aber wenn du siehst, du siehst hier, dass dieser Brief an Aktualität nichts verloren hat. Denn wir kämpfen auch heute damit, wie wir einander lieben können, einander annehmen können, wenn wir so unterschiedlich sind. Wir kämpfen damit, wenn Gerüchte verbreitet werden und wir können nichts dafür, oder Paulus konnte nichts dafür. Wenn Menschen hinter dem Rücken reden, was kann man tun? Und was wir vor allem sehen, ist einfach auch in diesem Brief, wie Gott am Wirken ist. Durch Paulus, durch die Christen, durch die Dinge, die in dieser Welt geschehen. Denn eigentlich, ich sag mal, meine Meinung, ein Grund, weshalb diese Gemeinde entstand, ist, dass Saulus in Kapitel 8 die Gemeinde vernichten wollte. Und auf einmal müssen die Leute weg. Und die gehen nach Hause. Und Gott benutzt gerade diesen Versuch von den Gegnern von Jesus, um in vielen verschiedenen Orten Gemeinden, neue Christen zu kennen. Die Leute gingen hin und sie redeten von Jesus Christus. Sie redeten von dem Evangelium und neue Gemeinden entstanden. Und so sehen wir, wie Gott auch Dinge benutzt, die wir aus unserer Sicht von dem Moment schlecht sind, aber die Gott benutzt, um etwas wirklich Gutes dabei rauszubringen. Und das ist das Wichtige. Und wir werden nächste Woche dann wirklich in den Brief einsteigen. Ich gebe euch eine Herausforderung. Irgendwann in der Woche setz dich hin und liest den Brief. Genau wie du einen Brief liest, den du bekommst. Manchmal, ich weiß nicht, ob es heute ist, aber manchmal bekam man vor vielen Jahren Briefe, die mehrere Seiten waren. Ja? Kann mich erinnern, als wir uns verlobt haben. Sie wohnt in Köln, ich wohne in Hannover. Telefonieren hat Geld gekostet. Viel Geld gekostet. Wir haben einige große Rechnungen gehabt. Um das zu meiden, haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir schreiben. Und ich habe mich hingesetzt, wenn ich einen Brief bekommen habe, habe es gelesen. Diese Briefe habe ich noch heute. Zeige ich euch aber nicht. Aber das ist es ja. Egal wie lange der Brief ist, man kann hinsetzen und einfach erstmal lesen. Und dann geht man zurück und Dinge, die man nicht versteht, guckt man nochmal durch. Aber es ist schön, einfach erstmal manchmal einfach hinzusetzen und das zu lesen. Einfach zu lesen. Und zu sehen, was für einen Gesamteindruck man bekommt. Ja? Und sehen, ja, was Paulus wichtig war. Was er wollte. Obwohl eigentlich, was Kyle hat das schon gesagt und ich wiederhole das, was ihm wichtig war, das hat er ganz am Anfang gesagt. Ihm geht es um die Botschaft von Jesus Christus, unseren Herrn. Als Mensch geboren ist ein Nachkommen Davids, durch die Kraft des Heiligen Geistes als Erster vom Tod erweckt. Es ist ihm die Macht übertragen, die ihm als Sohn Gottes zusteht. Und hier ist die Botschaft. Es geht um Jesus Christus. Mensch, aber auch Gottes Sohn. Beides. Und diese Botschaft, und das ist praktisch das, wofür Paulus lebt, das ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Darum geht es ihm. Immer wieder. Das ist sein Anliegen. Von diesem Jesus und diese Botschaft. Er ließ sich nie davon abbringen, von diesem Jesus zu reden. Ja, und wir dürfen auch lernen von Paulus, was es bedeutet, wirklich Jesus hingegeben nachzufolgen. Bin gespannt auf die nächsten Wochen mit diesem Brief, was wir alles daraus nehmen. Beten wir zum Schluss zusammen. Himmlischer Vater, danke, dass du Paulus ausgesondert hast, ausgewählt hast, um deine Botschaft in so vielen Ländern zu bringen und vor allem, um das aufzuschreiben, deine Worte. Für die Zeit damals und weil sie deine Worte sind, für die Zeit heute, weil sie leben, lebendig sind. Lass uns nie aus den Augen verlieren, wie wichtig es ist, einander zu lieben. Lass uns nie aus den Augen verlieren, wie fest wir daran halten können, was du uns gegeben hast und wie du uns gebrauchen wirst. Als Licht in dieser Welt, dein Licht zu deiner Ehre. In Jesus beten wir. Amen.
Amen.
Wir haben heute die Einladung. Wer bleiben möchte, wir machen noch Kaffee und ich glaube, da ist noch Kuchen auch da. Wir haben eine Zeit der Gemeinschaft. Nutzt sie bitte aus. drinnen und auch draußen, glaube ich, beides wollen wir tun. Bei dem Wetter muss man auch nutzen. Ja? Lass uns die Zeit nehmen, um einander anzunehmen, näher zu kommen, die Gemeinschaft zu haben. Sonst gebe ich euch einfach mit, gehe mit Jesus in diese Woche, jeden Tag. Amen.